Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Manifestationsexpertin für Mütter und begleite Mütter dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es mal wieder um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Hochbegabung. Susanne Burzel hat ein Buch geschrieben, Hochbegabt gescheitert, in dem sie die aufregende Geschichte ihrer beiden hochbegabten Söhne schildert, vor allem ihres ältesten Sohnes oder älteren Sohnes. Der eine nicht sehr geradlinige Schullaufbahn hingelegt hat und sie erzählt sehr eindrücklich, nicht nur in diesem Buch, sondern vor allem in diesem Podcast, von dieser langen Reise hin zu der Erkenntnis, was mit ihrem Sohn eigentlich los ist. Wir sprechen darüber, welche Fehldiagnosen sie bekommen hat, wie sie damit umgegangen ist und wie sie dabei sogar letztendlich eine eigentliche Grenze für sie überschritten hat. Sie erzählt, warum es dennoch zur Schulverweigerung kam, wie sowas dann in Deutschland überhaupt abläuft und vor allen Dingen, wie sie am Ende doch noch das Thema Underachievement entdeckt hat. Wir sprechen dann natürlich auch darüber, was Underachievement eigentlich ist, warum Hochbegabte davon immer wieder betroffen sind und vor allen Dingen, wie man eben zum einen rechtzeitig erkennen kann, dass es Underachievement ist, dass es Hochbegabung ist und zum anderen, wie man dann vorbeugen kann, damit Kinder, die hochbegabt sind, trotzdem eine gelungene Schulkarriere erleben können. Ein sehr, sehr wichtiges und inspirierendes Gespräch ist es geworden. Und bevor es damit losgeht, möchte ich dich noch kurz darauf hinweisen, es hat auch immer alles mit dir zu tun. Du darfst immer erstmal bei dir hinschauen, welche Ängste, welche Themen dich belasten. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schau gern mal in mein Buch, Das Geheimnis bewusster Mütter, manifestiere deinen Traum von einem entspannten Familienleben. Es ist im Goldmann Verlag erschienen, du kannst es überall bekommen, wo man Bücher bekommt. Und der Link dazu ist direkt in den Shownotes verlinkt. Ebenso natürlich der Link zu dem Buch von Susanne. Und jetzt geht es auch los mit dem Interview mit Susanne Burzel. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Susanne Burzel eingeladen. Susanne ist Mutter von zwei Kindern und erzählt in ihrem Buch Hochbegabt gescheitert und neue Türen öffnen sich ihre Erfahrungsgeschichte mit zwei hochbegabten Kindern. In den letzten 20 Jahren als Mutter der hochbegabten Kinder beschäftigte sie sich intensiv mit Hochbegabung, Hochsensibilität, Fehl- und Doppeldiagnosen sowie den Grenzen im staatlichen Schulsystem. Außerdem führt Susanne seit über 12 Jahren ihre eigene Werbeagentur. Und wir wollen heute über dieses Buch sprechen und vor allen Dingen natürlich über ihre Geschichte als Mutter hochbegabter Kinder und selber auch hochbegabt, haben wir gerade schon festgestellt, dass wir da eine ähnliche Geschichte haben. Und ich freue mich total, weil es immer ein so tolles und wichtiges Thema ist. Und Susanne, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, liebe Susanne, dass wir mit unserem gleichen Namen. Ja, ich freue mich auch sehr über deine Einladung, dass ich hier sprechen darf und ja, dass wir uns austauschen zu unserem Lieblingsthema, möchte ich mal fast sagen.
Genau. Erzähl doch mal noch so ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du so ganz genau?
Du hast ja eben schon gesagt, ich führe seit über 12 Jahren meine eigene Werbeagentur. Das ist so mein Hauptjob eigentlich. Aber ich schreibe auch Bücher. Das Buch, was du eben erwähnt hast, ist mein drittes Buch. Ich habe vorher noch ein Kinderbuch geschrieben und davor noch ein Marketingbuch. Ich habe aber nicht immer Marketing gemacht. Ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen, in einer sehr behüteten Familie, war auch immer in den Vereinen aktiv. So eine ganz normale Kindheit halt eben gehabt mit viel draußen und so weiter. Und habe vor allen Dingen sehr, sehr viel Musik gemacht. Ich habe einen Dirigentenschein auch gemacht, also einen nebenberuflichen Dirigentenschein für Blasorchester und Spielmannszüge. Spielmannszüge gibt es halt gar nicht mehr. Genau. Und habe dann Grundschullehramt studiert, weil ich irgendwas mit Musik machen wollte. Habe dann bis zum ersten Staatsexamen das auch durchgezogen. Dann habe ich eine Diskothek übernommen. Das hat sich so ergeben, sage ich mal. Das war auch so ein Herzensprojekt. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mal was Ordentliches lernen. Habe dann eine Umschulung gemacht zur Werbekauffrau. Habe dann in der Werbeagentur gearbeitet. Und dann ein BWL-Studium gemacht, während meine beiden Kinder geboren waren, also während diesen Elternzeiten, weil ich einfach was brauchte für den Kopf. Und habe dann versucht, einen Job zu bekommen. Das war unmöglich und habe mich dann eben selbstständig gemacht. Also von daher einen sehr ungeraden Lebenslauf hinter mir, aber alle Erfahrung ist halt wertvoll und von daher genieße ich das sehr, dass ich so ganz unterschiedliche Sachen gemacht habe.
Ist ja auch ein Klassiker, gerade bei den Hochbegabten irgendwie. Man sagt ja auch gerne mal viel Begabung dazu, irgendwie so, ne? Wenn man so viele Dinge einfach irgendwie kann und auch immer das Gefühl hat, man kann, darf ja auch nicht stehen bleiben und es muss irgendwie immer noch mal was Neues kommen. Also ich stelle es bei mir mal so fest, dass so in so regelmäßigen 5 Jahreszyklen ich mich so das Gefühl habe, kommt, nee, also irgendwie jetzt ist auch mal gut. Jetzt muss mal wieder was anderes kommen.
Richtig, genau.
Ja, toll. Magst du mal kurz noch was zu deiner Familie erzählen, weil die spielen ja dann doch hier auch eine Rolle in unserem Gespräch.
Ja, genau. Also ich durfte meine Jugendliebe heiraten, aber wir sind erst spät zusammengekommen. Daraus entstanden sind zwei wunderbare Jungs, zwei Söhne. Der Große ist jetzt mittlerweile 20, geht schon seinen eigenen Weg und der Jüngere ist 16,5. Da braucht noch ein bisschen Unterstützung. Und ja, wir sind im ländlichen Raum auch. Die Schwiegereltern wohnen im Haus. Also so das Übliche, sage ich mal. Aber ja, das zur Familie.
Super. Und beide Kinder hochbegabt, ne?
Ja.
Gut. Dann lass uns da doch mal so ein bisschen einsteigen. Dein Buch ist ja so chronologisch aufgebaut und schildert die Geschichte deines älteren Sohnes, der sozusagen den schwierigen Weg der Hochbegabung genommen hat, um das mal so anzudeuten. Wann ist dir denn dieses Thema Hochbegabung tatsächlich das erste Mal begegnet?
Das Thema Hochbegabung ist uns erst begegnet, als unser Sohn schon 16 war.
Oh.
Es war vorher tatsächlich überhaupt keine Rede davon, sondern unser Sohn war clever, der hat alles Mögliche gemacht, der hat wirklich voller Neugierde Sachen konstruiert, der brauchte ständig neuen Input, aber wir haben damals nie an eine Hochbegabung gedacht. Im Gegenteil, er war sogar sehr auffällig im Kindergarten als auch in der Grundschule. Er hat die Stuhlkreise geschmissen, er ist auf den Fensterbänken draußen rumgeturnt, auf Bäume geklettert, also all das, was halt entgegen des Stillsitzens ja so üblich ist. Und wir haben dann die Empfehlung bekommen, Diagnostiken zu machen. Und tatsächlich hat er da seine erste ADHS-Diagnostik bekommen in der ersten Klasse mit einer überdurchschnittlichen Begabung. Ja, und damit war das Thema erstmal erledigt, denn der Fokus lag komplett auf den Defiziten, nämlich wie bekommen wir dieses wilde Kind ruhig, sodass es fokussiert im Unterricht folgen kann. Und von Begabung war dann überhaupt keine Rede mehr.
Krass, das hatte ich so noch gar nicht verstanden. Ich habe so quer gelesen, aber das war mir jetzt noch gar nicht so bewusst geworden. Das heißt, durch diesen ersten Test, den er sozusagen eigentlich unter seinem Potenzial irgendwie, weil er sich nicht konzentriert hat und so, ne,
Genau.
abgeschlossen hat, war das Thema vom Tisch. Ist keiner mehr auf die Idee gekommen, da nochmal hinzuspüren.
Ganz genau. Also es stand auch immer in den Zeugnissen drin, dass er ein großes Wissen hat, was über sein Alter hinausgeht und so weiter. Aber die Begabung war damit vom Tisch, weil wir hatten ja die klinische Diagnostik, dass er überdurchschnittlich begabt ist. Also er hatte 121 damals als Durchschnitt, wobei die visuell-räumliche Wahrnehmung wesentlich höher war. Die kratzte so an der 130 damals. Aber es wurde da überhaupt kein Augenmerk mehr draufgelegt daran anschließend. Ja.
Okay. Wenn du jetzt so zurückdenkst, wie du ihn wahrgenommen hast als Baby, als Kleinkind, ne, wenn man dann schon mehr weiß aus diesem Hochbegabungsthema heraus, würdest du dann sagen, ja, eigentlich war es da schon klar oder war er da nicht so der typische wache und interessierte und neugierige und Schnellauffassungsgabe Kind?
Doch, das war er tatsächlich. Also es hat eigentlich alles auf eine Hochbegabung hingedeutet, aber durch die Diagnostik hatte sich das für uns erstmal erledigt. Aber der war ein aufgewecktes Kerlchen, der ist überall, also dem brauchtest du nur Tesafilm, Papier und Kordel zu geben. Und dann hat er Jalousien gebastelt und Fächer und alles Mögliche. Der hat sich immer irgendwas gesucht, was er bauen, konstruieren konnte, hat wirklich im dreidimensionalen Raum gelebt, hat dann versucht, irgendwie irgendwelche Häuser umzugestalten und bewegte sich dann auch richtig da drin. Also man hat gespürt, dass er sich da, dass er das wirklich, dass er gerade in dem Moment halt auch da drin ist. Und das sind all diese Dinge, die, wo wir schon gesagt haben, der ist sehr, sehr clever. Also das haben wir schon gemerkt. Also immer viel interessiert, neugierig, aber er hat auch die Defizite gezeigt, indem er kaum Interesse an anderen Menschen hatte, sondern immer nur am Bauen. Also auch im Kindergarten, er war immer in der Bauecke, hat Lego gebaut, schon für wesentlich ältere Kinder. Da war er absolut hyperfokussiert, da hat er an nichts anderes mehr gedacht, tagelang, aber hatte halt eben diese zwischenmenschlichen, sozial-emotionalen Defizite, sage ich mal.
Und darauf wurde dann wahrscheinlich auch so der Fokus gelegt, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Ja.
Okay, das heißt, ihr habt dann diese ADHS-Diagnose bekommen im ersten Schuljahr. Thema Begabung war damit erledigt, hast du gerade erzählt. Wie ging es
Genau.
dann weiter?
Ja, dann ging es weiter, dass die Zensuren halt immer, immer schlechter wurden. Also er hat dann die Arbeiten angemalt, er ist über Tische und Bänke, er konnte es noch am Anfang sehr gut kompensieren. Dann kam ein Klassenlehrerwechsel, der ihm sehr schlecht getan hat. Und er hat wirklich in der dritten Klasse nachher Fünfen und Sechsen geschrieben. Und wir haben alles Mögliche probiert, um dieses ADHS in den Griff zu bekommen, über Homöopathie, diese Mindwaves, über Kopfhörer, über glutenfreie Ernährung, über also wirklich alles probiert. Ich habe auch in meinem Buch ein Kapitel, das nennt sich Versuchskaninchen, einfach was aufzeigt, was man als Eltern alles probiert, um das Kind halt möglichst vor Medikamenten zu schützen. Aber tatsächlich war das nachher unser letzter Strohhalm. Unser Kind hat sehr paradox auf Koffein reagiert. Also es hat ihn sehr, sehr ruhig und entspannt gemacht. Und deswegen haben wir dann auch die Entscheidung getroffen, es mit einer geringen Dosis zu versuchen. Und tatsächlich war das unsere Rettung bis zur Pubertät. Aber er hat natürlich trotzdem immer wieder Probleme gehabt in der Schule, auch mit dem Wechsel in die weiterführende Schule. Es gab immer solche Stolpersteine, dass er irgendwann diese höheren Anforderungen nicht mehr so gut kompensieren konnte, die an ihn gestellt wurden. Ja, bis dahin, dass er irgendwann apathisch im Unterricht saß, vor allen Dingen so im Deutschunterricht. Es gab andere Fächer, da war er absolut begeistert und die Lehrkräfte haben sich so lobend über unseren Sohn ausgesprochen. Sie hätten selten so einen viel interessierten und tief interessierten Schüler gehabt. Aber in anderen Fächern saß er wirklich apathisch im Unterricht, sodass er auch über Muskelkrämpfe geklagt hat. Das heißt, er hatte wirklich körperliche Schmerzen beim Schulbesuch, kann man sagen. Und das ist der Grund, warum er immer mehr Schule vermieden hat. Wir haben dann auch sogar eine Asperger-Diagnostik machen lassen, die aber unauffällig war. Und dann, ja, zur Wiederholung der 9. Klasse ist er dann komplett zusammengebrochen. Also dann hat er eines Morgens saß er da auf seiner Bettkante und hat gesagt, ich will in die Schule, aber ich kann nicht. Also es war wie so eine Schockstarre und das beschreibe ich auch ganz am Anfang in meinem Buch. Da hat nichts mehr geholfen und das war eigentlich der Anfang von 2 Jahre Schulverweigerung. Da war er 15 Jahre alt.
Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde gerne nochmal so jetzt in dieser Zeit davor klären. Einmal, wie war er da so sozial eingebunden? Du sprichst in deinem Buch auch von einem Freund, der irgendwie mit autistischen Themen zu tun hat oder hatte, weiß ich nicht, also wird er immer noch haben, aber wie kann ich mir das vorstellen so?
Er hat sich seine Freunde immer danach ausgesucht, was es woanders zu spielen gab. Also er hat sich nie danach ausgesucht.
Kenne ich.
Kennst du? Okay, sehr gut,
Ich
das beruhigt mich.
will zu dem, weil der hat das und das. So, hä?
Klasse. Ja, das habe ich bisher noch nie von jemand anders gehört, von daher beruhigt mich
Doch,
das gerade
total.
sehr.
Ich war immer so, willst du nicht auch mit dem Kind spielen? Nee, nee, der hat so ein tolles, was weiß ich, Lego, bla bla. So,
Genau.
okay.
Wenn aber andererseits dann jemand zu uns gekommen ist, dann war unser Kind auf Tischen und Bänken und überall unterwegs und er war sehr, sehr sauer, wenn jemand sein Spielzeug auch nur berührt hat. Also man musste ihn wirklich längere Zeit vorbereiten, nach dem Motto, es kommt jetzt gleich jemand und er wird auch mit deinen Spielsachen spielen, was du nicht möchtest, das leg bitte weg und dann, also es braucht immer ein bisschen Vorbereitungszeit. Von daher so diese sozialen Kontakte waren immer ein bisschen schwierig und er hat natürlich auch selten Anschluss gefunden, weil es halt nicht dieses typische Fußballkind ist oder was halt so gespielt wird, da war er immer außen vor, weil er sich einfach für ganz andere Dinge interessiert hat.
Und was mich noch interessieren würde in dieser Zeit, weil ich meine, der Podcast richtet sich ja auch an die Mütter, vor allem die Hochbegabten. Also jetzt, wenn bei diesen Folgen, wie ging es dir denn als Mutter in dieser Zeit?
Ja, das war schon immer. Also ich war immer auf der Suche nach Lösungen. Was kann ich tun, um mein Kind besser zu unterstützen? Wir haben unglaublich viel ausprobiert und ich habe mich immer so sehr darauf fokussiert, zu helfen, zu unterstützen. Was kann ich tun, zu recherchieren? Und das ist das, worauf ich mich gestützt habe, immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Lösungen. Ich habe immer sehr transparent auch mit den Lehrkräften gearbeitet. Immer mit dem Ziel, gemeinsam das Beste für das Kind zu erreichen. Aber wir waren natürlich als Eltern komplett verzweifelt auch. Also es gab da wirklich Momente, da habe ich mich zurückgezogen und Rotz und Wasser geheult, einfach weil die Situation wieder so schlimm war. Aber ich bin zum Glück ein Mensch. Ich falle dann mal kurz in ein tiefes Loch. Dann komme ich aber auch wieder raus, weil ich weiß, die Sonne geht wieder auf und es gibt wieder neue Möglichkeiten. Und das ist das, was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe. Es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer Möglichkeiten, wie es weitergeht. Ja, aber es war manchmal schon sehr mutlos. Und gerade an diesem Punkt, wo er 15 war und morgens auf dem Bett saß, ist für uns wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil wir bisher schon alles recherchiert hatten, gefühlt, was in Frage kommen könnte und wie wir ihn unterstützen könnten. Und da war wirklich ein Punkt erreicht, wo wir uns gefühlt haben wie in einer dunklen Sackgasse ohne jeglichen Ausweg. Und das war wirklich grauenhaft. Also diese 3, 4 Wochen, bis wir auf die Spur kamen, woran es denn noch liegen könnte, das war nicht schön. Also da waren wir wirklich sehr verzweifelte und hilflose Eltern. Ja, und als Mutter natürlich auch. Ja.
Ich will es noch einen Schritt zurückstellen, weil ganz kurz vielleicht nur, dass man das mal weiß, er hat ja einen etwas jüngeren Bruder. Wie war das mit ihm?
Auch mit ihm war das recht problemlos. Also es ist ein sehr sensibles Kind, ein sehr anhängliches Kind und braucht immer sehr, sehr viel Zuwendung und hat auch in der 3. Klasse tatsächlich auch mal Schule verweigert, wobei der Schulbesuch und das Lernen war für ihn nie ein Problem. Es war ein Kind, was sich sehr, sehr gut anpassen konnte, hat aber in der 3. Klasse auch Schule verweigert, aus verschiedenen Gründen, die wir erst später entdeckt haben, entlarvt haben, die wir dann auch aus dem Weg räumen konnten. Und dann änderte sich auch die Schulverweigerung wieder. Aber er hat damals auch eine Diagnostik bekommen mit ADS, für mich eine klassische Fehldiagnose, denn es ist ein hochsensibles Kind, ganz klar. Also alle Anzeichen sprechen dafür. Und ja, er ist dann wieder in die Schule gegangen, hatte dann in der 6. Klasse noch mal so eine Phase, wo es schwierig war, ist dann leider in der 8. Klasse gemobbt worden. Wir haben dann einen Schulwechsel hinter uns, weil die Schule absolut nicht kooperativ war. Die haben wirklich eine krasse rote Linie gezogen. Und mittlerweile befinden wir uns an dem Punkt, wo er auch die Schule verlassen muss als hochbegabtes Kind, auch spät getestet und wo wir jetzt auf dem zweiten Bildungsweg, wo er seinen Realschulabschluss nachholen wird.
Was? Okay. Ist euch bei ihm irgendwie dieses Thema Begabung, Hochbegabung schon früher begegnet oder war das dann durch die Testung bei dem älteren Sohn auch vom Tisch oder wie muss ich mir das vorstellen?
Er wurde auch als überdurchschnittlich begabt getestet, mit einem sehr hohen Ausschlag im Sprachverständnis. Und für uns war schon immer klar, das ist ein sprachbegabter junger Mann. Also der interessiert sich für andere Sprachen. Der wollte unbedingt immer wissen, wie was auf Englisch heißt. Der hat sich das Lesen früh beigebracht, noch vor der Schule. Aber jetzt auf eine Hochbegabung hat bei ihm auch nichts in dieser Form hingedeutet. Also wir hatten ja auch dann auch diesen Stempel überdurchschnittliche Begabung und für uns war das dann auch erledigt. Und so sind wir dann eben weiter.
Und diese Schulverweigerung in der 3. Klasse, das erzählst du jetzt so, beim anderen war es irgendwie ein riesiger Schock. Wieso war das da? Hattet ihr da den größeren schon? Nee, das war ja erst später dann, ne? Also
Genau.
wieso erzählst, kannst du das so locker erzählen und das andere war so ein Riesenthema?
Weil bei dem Jüngeren sich das schon ein bisschen angekündigt hatte auch. Also er hatte psychosomatische Beschwerden mit Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und vermied immer mehr die Schule, dass er dann morgens gar nicht mehr ging und irgendwann ging es gar nicht mehr, dass er sie verweigerte. Also es war ein Prozess und ja, wir haben damals dann auch natürlich Ursachenfindung gemacht über den Arzt, über organische Ursachen, die haben wir ausgeschlossen. Dann natürlich in die zum Kinder- und Jugendpsychiater, da wurde die Diagnostik gemacht. Und also ich habe ihm immer sehr viel Mühe gegeben, auch zu gucken, okay, was ist da passiert? Und wir haben drei Auslöser dann auch, wie gesagt, ausgemacht. Einmal, dass er von seinem besten Freund weggesetzt wurde in der Klasse an einen Chaotentisch. Sein bester Freund war auch ein sehr ruhiger junger Mann, also ein sehr ruhiger Schüler. Und mein Sohn hat ihm da immer so ein bisschen assistiert auch und hat sich in dieser Rolle unglaublich wohl gefühlt und kam dann, wie gesagt, an diesen Chaotentisch. Dann kam es noch dazu, dass er im Fußballtraining seinen Trainer wechseln sollte. Er kam dann in die nächste Gruppe. Das hat er gar nicht so gut verkraftet, weil er diesen Mensch nicht leiden konnte. Er hatte schon immer ein unglaubliches Gespür für andere Menschen. Und er ist auf dem Schulhof noch bedroht worden. Und das waren so drei Punkte, die wir erst nach und nach herausgefunden haben. Und als wir die ausgeräumt haben, dann ging er auch wieder in die Schule. Und das war irgendwie leichter, weil ich da. Also es war nicht so ein Schock. Also bei unserem großen Sohn war es ein Schock, weil es von heute auf, also von jetzt auf gleich war und in einem Alter, wo er eigentlich schon in Richtung Hauptschulabschluss gehen sollte oder Realschulabschluss. Und bei unserem jüngeren Sohn war es nur in der dritten Klasse. Und das ist,
Okay,
da hat man noch ein
verstehe.
bisschen mehr Zeit irgendwie. Ich glaube, das war auch mit so der Grund.
Ja, ist ganz spannend, ne? Weil es ist ja
Ja.
trotzdem so oder so. Und diese kurze Episode, wir gehen gleich weiter, aber diese dritte Klasse Schulverweigerung, wie lange ging das? Eine Woche, ein Monat?
Gute Frage. Naja, es stand schon die Versetzung auf dem Spiel, weil die Fehltage so viel waren und diese komplette Verweigerung hat vielleicht 4 bis 6 Wochen gedauert.
Ja, immerhin, ne? Ja. Wow, da hast du ja echt einiges. Okay, kommen wir mal zu diesem Moment, wo dein älterer Sohn auf der Bettkante sitzt und in Schockstarre und die ganze Familie in Schockstarre verfällt. Wie ging es da weiter?
Wir haben zum Glück mit unserer Schule, mit den Lehrkräften immer sehr, sehr gut arbeiten können. Also die waren immer auf unserer Seite, immer zugewandt. Wir haben immer gemeinsame Gespräche geführt. Es wurde ein Förderschullehrer eingeschaltet, der uns wirklich getragen hat durch die Zeit, kann man fast sagen. Also das war ein Segen, den an unserer Seite zu haben, aber auch seitens der pädagogischen Leitung und der Lehrkräfte, die haben alles möglich gemacht, was irgendwie ging. Das war ja auch noch zu Pandemiezeiten, beziehungsweise ich glaube, das war etwas, nee, kam danach erst tatsächlich, genau. Auf jeden Fall hat er uns den Impuls gegeben, es war nach der Pandemiezeit, genau. Er hat uns den Impuls gegeben, wir sollen mal Kontakt zu einer Psychologin aufnehmen, die sich mit Hochbegabung und ADHS-Kindern auskennt. Und da habe ich dann geschaut. Und auf ihrer Webseite hat sie ganz, ganz viele Informationen. Sie hat da so eine Wissensseite für Lehrer, für Therapeuten und so weiter, für Eltern. Und da bin ich das erste Mal auf den Begriff Underachievement gestoßen. Und als ich das gelesen habe und mich damit informiert habe, ging für mich wirklich eine neue Welt auf. Also das war wirklich dieses und neue Türen öffnen sich, war in diesem Moment wirklich bildlich da für uns. Und ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann auch einen Coach gefunden, bei dem unser Sohn dann auch war, der ihn auch betreut hat. Und dieser hat angeregt, lass uns mal eine Begabungsdiagnostik machen. Und die haben wir dann auch gemacht. Und tatsächlich kam dann heraus, dass unser Sohn hochbegabt ist, mit einem Ausschlag vom visuell-räumlichen Denken nahe der Höchstbegabung. Und dann war klar, dass wir jahrelang auf der falschen Fährte waren. Und jetzt andere Möglichkeiten da sind, die wir ergreifen konnten.
Dann erzähl doch mal so ein bisschen jetzt für meine Zuhörerin dieses Stichwort Underachievement. Was ist das? Was war da jetzt dann so anders als das, was du bisher geschildert hast? Also, dass du gesagt hast, ach so, ah, okay, da gucke ich mal hin.
Also wir müssen ja davon ausgehen, dass hochbegabte Kinder einfach anders denken. Es ist ja nicht schlechter oder besser und so weiter, sondern sie denken einfach anders. Sie sind, haben eine schnellere Auffassungsgabe, sie denken tiefer oder breiter. Und diese ganzen Fähigkeiten, die hochbegabte Kinder mitbringen, macht es ihnen in der Schule unter Umständen schwer. Also wir sagen, dass circa 12 bis 15%, es gibt ja verschiedene Studien, dass diese Kinder von den hochbegabten Kindern Underachiever sind. Das bedeutet eine Minderleistung, ganz wörtlich übersetzt, wobei das eigentlich ein falscher Begriff ist, denn sie leisten ja durchaus auch sehr hoch, aber halt nicht unbedingt in der Schule. Es gibt von Felix Paturi, der hat es so schön genannt, die Resignation des Genies. Und das finde ich eine schönere Übersetzung, denn tatsächlich ist es so, dass die Kinder einfach resignieren in der Schule. Und das ist ein schleichender Prozess, es ist ein langer Prozess, der da entstehen kann. Es passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist eine Frustration der Kinder eigentlich. Vielleicht, weil sie zu perfektionistisch sind in dem, was sie tun und das, was sie im Kopf haben, nicht so aufs Papier bringen können. Vielleicht hat es auch was mit der asynchronen Entwicklung zu tun. Das heißt, diese sozial-emotionale Entwicklung, die dann meist hinterherhinkt zu der kognitiven Leistung. Also das kann natürlich auch eine Schwierigkeit sein, was Klassensprünge dann auch wiederum schwierig macht, weil es, was ja als Lösung auch angesehen wird. Und natürlich auch ja diese Lösungsbegabung. Das heißt, sie wollen natürlich nicht diese vorgefertigten Lösungen, die es in der Schule gibt und nur dieses Wissen bis dahin, sondern sie wollen wesentlich tiefer gehen und wollen eigene kreative Lösungen mit einbringen. Und wenn die Kinder das alles nicht finden, dann gelangen sie in eine Unterforderung und in eine Frustration und dadurch entsteht das Underachievement. Und das kann, wie gesagt, ein jahrelanger Prozess sein. Es gibt einen wunderbaren Vergleich, den ich ganz kurz noch anbringen möchte. Wenn man als Normalbegabter sich vorstellen würde, man müsste in eine Förderschule gehen. Und zwar jeden Tag, über Jahre, über und so weiter. Wie fühlst du dich dann als Normalbegabter? Und genauso kann man sich das Gefühl vorstellen von einem Hochbegabten, der in eine Schule geht, die auf Normalbegabte ausgerichtet ist. Wie gesagt, es gibt viele, die gehen da ohne Probleme durch, bis zum Abitur. Viele wissen auch vielleicht auch gar nicht von ihrer Hochbegabung. Aber dann gibt es diesen kleinen Anteil von 12 bis 15%, die das betrifft. Und es beginnt nicht erst ab einem IQ von 130, sondern durchaus schon früher, 115, 120. Ab da werden diese Underachievement-Auffälligkeiten schon, kommen schon zum Tragen.
Okay.
Ja.
Und kann man das irgendwie, hast du das rausgefunden jetzt in deiner intensiven Beschäftigung damit, wieso bei manchen sich das so entwickelt? Weil ich meine, die Merkmale, die du gerade aufgezählt hast, die ich 100% unterschreibe von hochbegabten Kindern, das haben sie ja alle. Und du sagst, ne, ein Großteil geht halt einfach durch, so, ne, wie ich auch. Ich bin irgendwie, ne, also ich fand die Schule furchtbar langweilig. Ja, ich habe diverse Lehrer irgendwie, fand ich ganz, ganz schlimm, nämlich die, die so richtig nach irgendwie nur irgendwie hier ist das Blatt und jetzt bitte mal hier so, ne? Aber ich dachte immer, naja, das ist halt normal, so geht es allen. Also ich habe nie irgendwie in Erwägung gezogen, dass ich da irgendwie Besonderheit hätte oder sowas. Ja, schon gar nicht besonders klug. Im Gegenteil, ich fand mich irgendwie halt bestenfalls durchschnittlich. Und trotzdem bin ich nicht in dieses Underachievement abgerutscht. Weißt du, woran das liegen kann, dass sich das dann doch so aufstaut und dann in diese Richtung geht?
Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Also es kommt auch immer darauf an, was für Lehrkräfte hast du. Damals war es, glaube ich, auch eine etwas andere Zeit. Ich habe das ebenso erlebt. Ich habe sogar die 8. Klasse wiederholt. Ich habe einen Abi-Durchschnitt von 3,2. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, naja, ich komme gerade so durch. Und es ist, denke ich, ein komplexes Zusammenspiel aus Lehrkräften, aus Schulsystem, aus Lehrplan, aus Familie, aus Persönlichkeit des Kindes, was das eben begünstigt oder auch nicht. Also wir hatten zum Beispiel bei unserem jüngeren Sohn, der hat im Englischkurs, war der im A-Kurs, also Gymnasialniveau, der war auf einer Gesamtschule. Und die Lehrkraft war eine so wertschätzende Lehrerin, die das den Kindern auch immer gezeigt hat. Und da hat unser Sohn Höchstleistungen vollbracht. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn es in jedem Fach so gewesen wäre, dann hätte das Kind überall Höchstleistungen vollbracht. Wenn es aber dann angeschrien wird, wenn es irgendwie etwas hinterfragt, beziehungsweise den Lehrer auch ertappt oder bloßstellt, wo es absolut recht hat, dann wird das nichts. Also dann kommt das ja auch damit zusammen. Und ich denke, es kommt auch noch darauf an, welche Begleiterscheinungen kommen mit dazu. Also es gibt ja diese Twice Exceptional Students, wo zum Beispiel ADHS oder Asperger, also eine psychische Störung plus die Hochbegabung vorliegt, was sich dann gegenseitig auch maskieren kann oder behindern kann. Und dann gibt es natürlich noch den Aspekt der Hochsensibilität. Also von daher, das kann sehr, sehr schnell komplex werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch daran liegt. Also das ist von Kind zu Kind, sehe ich das als unterschiedlich. Aber die größte Herausforderung liegt da sicher im Schulsystem, auch für solche Kinder Angebote zu schaffen, damit so eine Frustration erst gar nicht entstehen kann, sondern dass das Kind gesehen wird, dass es wertgeschätzt wird und dass es auch in seinem Potenzial abgeholt wird, damit es sich eben dementsprechend auch entfalten kann, so wie es für das Kind angemessen ist. Und das ist jetzt ganz egal, ob eine Förderung nach oben oder nach unten stattfindet. Unser Schulsystem ist halt wirklich auf die Mitte ab ausgerichtet und alles, was rechts und links daneben ist, fällt halt runter. Ja.
Super Stichwort Schulsystem. Du hast es gerade wunderbar beschrieben, was die Herausforderungen sind. Also ich habe es auch immer so wahrgenommen, ne, dass wir Hochbegabten eben irgendwie einen ganz anderen Angang haben, Dinge zu lernen. Ne. Wir brauchen so, also so habe ich es immer, kannst du gerne mal ergänzen dann, wie du das wahrnimmst. So, wir brauchen erstmal den großen Zusammenhang und wollen dann in die Tiefe gehen. Und in der Schule wird ja eher so Detail, Detail, Detail irgendwie so, aber du verstehst gar nicht, was irgendwie das Große darüber ist und schaltest dann auch ab, weil du denkst, so, worüber reden die eigentlich? Ich verstehe gar nicht, worüber die reden. Also so ging es mir immer. Ich kenne das von meiner Tochter, die mir das ähnlich geschildert hat, bevor sie dann ihre Begabung auch irgendwie schwarz auf weiß dann endlich in der Hand hatte und glauben konnte, dass es nicht an ihr liegt. Also du hast ja gerade gut geschildert, das Schulsystem ist auf die Mitte ausgerichtet. Ich habe das Gefühl, es wird, wenn überhaupt, nach unten gefördert, also ne, so dass die irgendwie raufgeholt werden sollen. Aber alles, was so nach oben wegfällt, irgendwie, da wird dann, ne, also wenn du ein schönes Enrichment-Programm angeboten bekommst, da hast du schon irgendwie echt die Joker-Karte quasi gezogen, was aber halt im Alltag in der Schule ja irgendwie null weiterhilft. Dann, ne, und also, was ist für Erfahrungen mit irgendwelchen hier, wie heißt das so, wenn du dann mal streckenweise irgendwo in die nächste Klasse mit reinschnuppern kannst oder sowas. Also selbst unsere Privatschule, wir hatten letztens ein Treffen mit einem Geschäftsführer dort, der zu diesem Thema ein paar hochbegabte Mütter eingeladen hat, die sich darauf spezialisiert haben, ist wirklich, also quasi nichts davon irgendwie. Ne, wir richten wirklich den Unterricht auf diese besondere Denkweise dieser Kinder aus. So, langer Rede, kurzer Sinn. Wie kann ein Kind also mit diesen besonderen Herausforderungen, also nicht Herausforderungen, sondern Potenzialen, mit diesem besonderen Denken, sagen wir mal, diesem anderen Denken, überhaupt in diesem Schulsystem seinen Weg finden? Wie kann das gelingen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es liegt natürlich erstmal am Lehrplan. Der ist natürlich sehr strukturiert, sehr verkrustet, sehr alt, sehr veraltet. Ich glaube, im derzeitigen staatlichen Schulsystem ist es gar nicht möglich. Also das sehe ich nicht. Es gibt aber Schulen, die neue Wege gehen. Es gibt ja auch diese Reformpädagogen, die da neue Ansätze liefern, um wirklich auch alle Kinder abzuholen. Wichtig ist immer eine allseits gerechte Bildung, nach oben, nach unten, in die Mitte und überhaupt. Und es gibt ein Konzept, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben und sogar eine Schule besucht mit einer Hospitation, die dieses Konzept im staatlichen Schulsystem umsetzt. Und zwar ist das das selbstgesteuerte Lernen. Das bedeutet, die Kinder haben kurze Lerninputs, halbe Stunde zu einem Fach und werden dann sich selbst überlassen, dass sie sich selbst den Stoff weiter erarbeiten. In so einem Art Lernatelier, wo auch Stillarbeit herrscht und die können jederzeit die Lehrkräfte oder das sind keine Lehrkräfte, das sind dann Lernbegleiter ansprechen und können daraus dann Projekte machen. Dann natürlich auch ein fächerübergreifendes Lernen, ein gemeinsames Lernen, wo sich die Schüler und Schülerinnen natürlich auch die Partner aussuchen können. Also das wären zum Beispiel solche neuen Möglichkeiten, wie man Schule auch leben kann, indem man auch wirklich diese Klassenstrukturen, diese Zwangsgemeinschaften einfach aufbricht und sagt, okay, wir haben hier Lerngruppen in kleinere Phasen, vielleicht auch sogar jahrgangsübergreifend, dass man gegenseitig auch voneinander lernen kann. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Aber dafür braucht es Mut, Mut seitens der Schulleiter und der Lehrkräfte, so ein Konzept natürlich mitzutragen. Aber im jetzigen staatlichen Schulsystem sehe ich da momentan fast keine Möglichkeiten, einfach weil auch die Lehrkräfte verständlicherweise komplett überfordert sind, diese großen Klassen wirklich unter einen Hut zu bringen bei all den Herausforderungen, die sie haben. Also von daher, ich bin auch da, also ich mache den Lehrkräften auch keinen Vorwurf. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, haben wir auch erlebt. Aber die meisten sind wirklich sehr, sehr bemüht, um das alles unter einen Hut zu bringen. Ich denke, das, was wir als Familie tun können, als Eltern tun können, ist, das Kind außerschulisch zu fördern und zu stärken. Und das kann mit AGs geschehen, das kann mit Mitgliedschaften sein. Und deswegen bedauere ich es so sehr, dass unsere Kinder diese Diagnostiken erst mit 16 bzw. mit 14 erhalten haben. Denn wenn wir viel früher davon gewusst hätten, dann wären wir Mitglied bei der Mensa geworden zum Beispiel und hätten dann schon Kontakt zu anderen Hochbegabten aufgenommen, sodass die Kinder einfach Gleichgesinnte finden. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo viele hochbegabte Kinder Probleme haben, dass sie das Gefühl haben, sie gehören nicht dazu, sie sind anders. Diese Andersartigkeit spüren sie, weil sie anders denken, anders sprechen und so weiter. Und da entsteht natürlich auch so eine Resignation. Und wenn sie da irgendwo außerschulisch so eine Art Insel haben, wo sie Gleichgesinnte finden und sich mit denen austauschen können, dann gibt es, glaube ich, ein ganz gutes Gegengewicht zur Schule, die sich wahrscheinlich nie großartig reformieren wird, sondern es muss ja wirklich diese Bildungsrevolution von unten geschehen durch einzelne Schulen, die sich da auf den Weg machen.
Ist ganz spannend. Ich musste einmal kurz zwischendurch grinsen, weil das, was du vorgestellt hast, das ist tatsächlich das Konzept, was unsere Schule auch anwendet mit diesem, dass sie erst diesen Input machen, Viertelstunde, und dann arbeiten die Kinder für sich, können die Lehrkräfte zu sich holen. Allerdings, du hast dann weitergeredet, also bei uns bleibt es in dem Klassenverbund, aber sie haben auch Stillzonen, wo sie hingehen können und so. Also die machen schon, das wollte ich jetzt auch gerade nochmal relativieren, die machen schon vieles richtig und versuchen, ne, allen da irgendwie gerecht zu werden, aber es scheitert letztendlich, und das fand ich auch, ich habe die Gründerin dieser Schule auch ganz am Anfang des Podcasts mal interviewt, super spannend. Sie hat ja gesagt, die können die besten pädagogischen Konzepte irgendwie, ne, sich holen, die haben mit Professoren zusammengearbeitet und ne, versuchen da wirklich auch sich immer wieder neu zu orientieren und was ist jetzt gerade innen und sind da ständig dran. Aber es ist letztendlich immer eine Frage der Lehrkraft, ne? Ob die das dann wirklich auch annimmt, das Konzept wirklich umsetzt, ob die. Und meine Haltung oder meine Einschätzung ist ja vor allen Dingen, dass es auch eine Frage der inneren Haltung den Kindern gegenüber ist, die die Lehrer an den Tag bringen. Und das, finde ich, ist halt was, ne? Da kannst du die besten pädagogischen Konzepte haben. Wenn die Haltung der Lehrer nicht passt, ne, sondern die irgendwie aus irgendwelchen Gründen selber in irgendeinen Frust kommen und so weiter und so fort, dann nutzt das alles halt dann am Ende des Tages nichts mehr, ne? Und das finde ich schon echt, ja, spannend, weil du hast ja auch vorhin erzählt, dass, ne, da, wo die wertschätzende Lehrerin war, wo, ne, irgendwie so Verständnis da war, Unterstützung, da lief es noch, und wenn das dann wegbricht, dann ist auf einmal irgendwie Katastrophe. Also insofern, ja, Schulsystem, Riesenthema, und da wird sich hoffentlich noch einiges tun. Was ich noch ergänzen wollte, du hast eben Mensa genannt, wo man Gleichgesinnte sozusagen finden kann. Was wir kennengelernt haben und auch irgendwie mal angedacht haben, war die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind. Die kennst du sicherlich auch. Will sie nur der
Ja.
Vollständigkeit halber erwähnen, weil die auch viele Angebote haben, wo man so mit Gleichgesinnten zusammenkommen kann. Genau. Wie ging es denn dann jetzt weiter mit deinem Sohn?
Mit dem älteren Sohn, ne? Genau. Nach dieser, also er hat ja wie gesagt das Coaching aufgenommen, er hat dann die Begabungsdiagnostik gemacht und er verblieb aber 2 Jahre fast komplett in seinem Zimmer. Also selbstgewählte Isolation, er hat sich aus der Welt ausgeschlossen, er hat aber nie den Eindruck gemacht, dass er depressiv sei, hat viel gelernt in der Zeit trotzdem, hat uns immer wieder mit neuem Wissen und Diskussion überrascht, das war ganz spannend. Wir haben aber dann natürlich, weil es gibt ja auch die Schulpflicht und du bist ja irgendwo gezwungen, auch aktiv zu werden und zu sagen, okay, wir sind hier gerade an was dran, wir sitzen jetzt nicht da und drehen Däumchen, haben wir dann den Entschluss gefasst, ihnen eine Reha zu geben. Zumal auch der Coach Schwierigkeiten mit ihm hatte, weil er sagt, es ist eine harte Nuss, es ist auch ein sehr autonomes Kind, also er macht wirklich nur das, was er will und von daher war das schon ein gebranntes Kind, also das Kind war in den Brunnen gefallen, kann man sagen. Mit Schule war da nicht mehr viel. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schicken ihn mal in eine Reha. Und diesen Aufenthalt am Anfang hat er gesagt, wenn ich jetzt ein Fahrrad und ein Zelt hätte, würde ich nach Hause fahren. Das war ungefähr 600 Kilometer von uns weg. Und hat es aber dann nachher sehr, sehr gut gemacht, hat dort tatsächlich auch Freundinnen gefunden. Er war so ein bisschen Hahn im Korb, weil er der einzige männliche halt dort eben war. Und hat danach erzählt, es hat ihm unglaublich gut getan, dort zu sein und auch zu sehen, es gibt Gleichgesinnte, es gibt Jugendliche, die haben ähnliche Probleme wie ich. Danach haben wir dann weiter überlegt. Wir haben sogar überlegt, eine stationäre Aufnahme in eine Klinik, weil das Jugendamt uns da nicht weiterhelfen konnte. Die haben uns eine Erziehungsberatung geraten. Die hatten wir im Kindergarten schon. Und er hat dann, also wir waren dann auch in der Klinik zum Gespräch und die haben gesagt, ja, wir wissen nicht, was wir mit ihrem Sohn machen sollen. Wenden Sie sich nochmal ins Jugendamt. Und dann sind wir zum Glück auch noch mal zum Jugendamt und mit dem Schulamt. Wir hatten dann die sonderpädagogische Förderung nach Paragraf 35a SGB 8. Die braucht man, um halt dann irgendwelche Maßnahmen noch einzuleiten. Und wir hatten auf der anderen Seite noch die sonderpädagogische Förderung seitens des Schulamtes. Und diese beiden Förderungen war die Voraussetzung dafür, dass unser Sohn auf eine Förderschule für Hochbegabte gehen konnte. Die ist einmalig in Deutschland. Das ist in Offenbach die Oswald-von-Nell-Bräuning-Schule. Da ist er aufgenommen worden und war ein Jahr da, hat seinen Realschulabschluss nachgeholt mit einer 2 als Durchschnitt, war ein Mathe-Klassenbester und hat dann endlich, ja, mit 17 dann seinen Realschulabschluss gehabt. Und
Okay.
fast 18 sogar, genau. Ja.
Das heißt, also er ist wirklich 2 Jahre nicht in die Schule gegangen. Jetzt hast du ja aber nebenbei gearbeitet und hast deine Agentur oder keine Ahnung, erzähl mal, wie war das, wenn so ein Kind dann irgendwie zu Hause bleibt? Und ne, ich meine, das hast du ja gerade angedeutet, da gibt es ja dann eine Menge Action so von außen und den Behörden und so, ne?
Genau, also die Action war wirklich immens. Also wir haben mit dem Jugendamt korrespondiert, mit dem Schulamt, mit der Schule, mit dem Coach und haben alles versucht möglich zu machen. Man hat natürlich seine Wartezeiten, wenn man Anträge stellt, dann immer wieder nachhören. Wir haben sogar einen Mediator eingeschaltet. Also alles, um das irgendwie zu beschleunigen, weil wir wollten ganz gerne, dass er dann zum Schuljahresbeginn auch irgendwo wieder eine Schule findet, die ihn aufnimmt. Das war eine sehr anstrengende, zermürbende Zeit auch. Und ich habe in dieser Zeit ganz wenig gearbeitet. Und das ist das Glück einer Selbstständigen, dass ich mir das einteilen konnte. Das war wirklich ein großes Glück. Aber mein Mann war auch teilweise gar nicht arbeitsfähig, weil ihn das auch so sehr belastet hat. Also das war schon eine Herausforderung, ganz klar in dieser Zeit. Einfach dieses ständige Warten müssen. Wann passiert jetzt was? Wann kommt der nächste Schritt? Und das war echt anstrengend.
Habt ihr sozusagen die ganze Zeit versucht, ihn wieder in die Schule zu bringen, oder wart ihr irgendwo an einem Punkt, wo ihr auch gesagt habt, okay, wir müssen einfach jetzt schauen, wie ist der Weg ohne Schule?
Also am Anfang haben wir immer versucht, ihn wieder in die Schule zu bringen. Es klappte dann auch nach der Reha mal ganz kurz für 2 Tage. Dann kam er wieder nach Hause und sagte, ich weiß jetzt, warum ich da nicht mehr hingehen kann. Also er hat wirklich wieder körperliche Schmerzen gehabt. Er hat auch einmal erzählt, ich habe Zahlen von 1 bis 2000 geschrieben, aber das hat mir auch nicht geholfen. Und ich habe dann wirklich später den College-Block gefunden, wo oben anfing 1, 2, 3 Komma und jede Zeile vollgeschrieben bis 2000, was ich echt erschreckend fand. Ja, also von daher war das eigentlich dann auch irgendwann erledigt. Und ich glaube, das hat die Schule dann auch akzeptiert. Wir hatten zum Glück Atteste vom Kinderarzt. Wir haben dann ein großes Vertrauensverhältnis und Vertrauensvorsprung auch gehabt, weil er auch gemerkt hat, wir kümmern uns. Aber wir können halt einfach nicht schneller am Gras ziehen, dass es wächst, sondern wir müssen einfach warten und abwarten.
Also habt ihr euch damit irgendwann angefreundet mit der Situation, okay, er wird nicht mehr in die Schule gehen, sondern es muss andere Wege gehen. Wie ging es ihm denn selber, als dann diese Diagnose Hochbegabung und Underachievement auf dem Tisch lag?
Das fand ich sehr, sehr spannend. Also nach diesem Test, als wir dann in der Begabungsdiagnostik waren, er war 16, er hat dann schon diesen Erwachsenentest bekommen, weil die Testerin hat auch gesagt, der jugendliche Test ist zu einfach für den. Er war völlig aufgekratzt, als er danach rauskam und war so positiv und hat sich so sehr gefreut, dass er diesen Test gemacht hat und hatte sich sogar noch geärgert über sich selbst, dass er kein Einmaleins kann. Also das haben wir früher versucht, ihm beizubringen, das ging ja gar nicht.
Okay.
Kann er bis heute nicht. Er sagte halt, ich habe Taschenrechner, wofür muss ich das können? Pragmat. Und er war richtig aufgekratzt und fröhlich danach und es hat ihm richtig Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob es in dem Moment was für ihn verändert hat. Er hat das nie so rausgelassen. Man konnte mit ihm nie so über emotionale Sachen sprechen, aber er schien sehr erleichtert zu sein. Und was ihn vor allen Dingen erleichtert hat, war dieses erste Telefonat mit der Jugendgruppe. Also er war ja nicht nur in der Schule, sondern wurde dann auch in eine Jugendgruppe aufgenommen, die zur Hälfte aus Hochbegabten bestand, die auch diese Schule besucht haben, was natürlich ein Segen war. weil unser Sohn dann endlich unter Gleichgesinnte kommen konnte. Und als wir damals mit dem Gründer der Schule, mit dem Peter Eckrich, telefoniert hatten, hat unser Sohn kein Wort gesagt, sondern hat, also der Herr Eckrich hat ihm gesagt, wie er sich fühlt und was er für Probleme hat und wie er dort aufgenommen wird. Und unser Sohn hat so gestrahlt danach, weil er sich so gesehen gefühlt hat. Und er wollte sofort seine Koffer packen und wollte in diese Jugend-WG ziehen. Also ich glaube, das waren so ganz besondere Momente, wo er dann auch froh war, dass es da irgendwie eine Perspektive gab. Aber es lag jetzt nie konkret an dem Wert, ich bin jetzt hochbegabt. Das war für ihn jetzt, glaube ich, so ein bisschen Nebensache.
Hat er denn dann auch, weil das finde ich auch ganz spannend, das hast du vorhin so gesagt, dass es wahrscheinlich hilfreich ist, wenn man sie mit anderen Hochbegabten zusammenbringt. Also ich meine, er hat ja auch einen hochbegabten Bruder. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, aber als das jetzt klar war und er dann andere Hochbegabte kennengelernt hat, hat ihm das denn wirklich weitergeholfen? Ist er jetzt in anderem sozialen Umfeld? Hat er Freunde und kann man sich, wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Als er dort in die Wohngruppe eingezogen ist, hat er sich dann sofort mit einem weiteren hochbegabten Jugendlichen angefreundet und die waren sehr, sehr eng zusammen. Also die haben sich dann abends auf dem Balkon ausgetauscht über Astrophysik und sonst irgendwas. Und das hat ihm sehr, sehr gut getan, dass er endlich gemerkt hat, okay, hier ist jemand, mit dem kann ich mich unterhalten. Und tatsächlich war das auch immer gut am Anfang mit seinem Coach. Also er am Anfang mit seinem Coach jede Woche Kontakt hatte, auch dieser Austausch hatte ihm schon sehr gut getan. Mit seinem Bruder hat er jetzt weniger Kontakt, weil es sind beides völlig gegensätzliche Persönlichkeiten. Sehr, sehr spannend auch. Aber es hat ihm gut getan, denke ich, auch in so einer Schule zu sein und zu spüren, hey, hier gibt es noch andere, die so sind wie ich. Aber er hat jetzt immer noch keine Freundschaften in dem Sinne. Er hat auch keinen Kontakt mehr zu denen. Also er ist immer so ein bisschen Einzelgänger schon gewesen. Ich vermute immer noch, dass er leichte Tendenzen zum Asperger hat. Das ist nach wie vor meine Vermutung, aber es ist halt nicht bestätigt worden, obwohl eine andere Psychologin von der Reha das schon bestätigt hat, aber keine offizielle Diagnostik. Und heute ist er ein glücklicher Azubi. Also er hat dann nach diesem Schuljahr noch ein Jahr im Bildungswerk verbracht, hat dort so in verschiedene Berufe reingeschnuppert und hat dann tatsächlich selbst seine Bewerbung geschrieben für ein Elektrotechnikunternehmen, ist genommen worden nach einem dreiwöchigen Praktikum. Die waren völlig begeistert und er ist jetzt da und bringt derart seine PS wieder auf die Straße, ist dort ein gut angesehener Kollege und versteht sich mit allen sehr, sehr gut. Und er, also sein Job erfüllt ihn, kann man sagen. Also er hat genau das gefunden, was ihm entspricht und er blüht auf. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist echt jeden Tag, wow, genau.
Das ist schön zu hören. Also das ist, glaube ich, wirklich so dieser Punkt, dass es darum geht zu gucken, was ist es, was die wirklich interessiert und das dann so in den Mittelpunkt zu stellen, ne?
Genau.
Möglichst rechtzeitig.
Richtig. Das ist nicht immer einfach. Also bei unserem Sohn war es halt die Technik, war schon immer sehr technikaffin. Und auch wenn er sich heute von seinem Azubi-Gehalt Bosch Blau bestellt, ohne jetzt Werbung zu machen, dann kommen halt die ganzen Einzelteile und dann sage ich schon öfter zu ihm, na, das ist so wie als würdest du früher Lego spielen. Also weil es auch so kleine Teile sind, die er so in seinem Köfferchen dann schön strukturiert alle drin hat. Und aber es ist so eine Freude zu sehen, wie er sich da entwickelt. Ja.
Eine Frage noch zu dieser Vermutung von dir, dass er doch so anteilig oder irgendwie so eine leichte Tendenz, hast du, glaube ich, gesagt, zum Asperger hat. Was würde das für einen Unterschied machen, wenn er dazu eine Diagnose hätte? Für dich, für ihn, für seinen Umgang? Also,
Heute keine mehr.
ja.
Also heute keine mehr. Er ist jetzt 20 und er geht jetzt seinen Weg und die auf der Arbeit nehmen ihn so, wie er ist. Wenn er ist halt nicht so wie die anderen, er ist schon ein bisschen anders, aber die nehmen ihn so, wie er ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Ist eine große Familie dort. Ich denke, früher hätte es was gebracht, eine Diagnose zu haben, weil dann hätten wir noch mal vielleicht andere Fördermöglichkeiten über die Schule gehabt, über Nachteilsausgleiche oder über besondere Förderungen. Das weiß ich nicht genau. Aber so eine Diagnose kann durchaus auch positiv sein, um neue Möglichkeiten anzustoßen oder um nach neuen Möglichkeiten zu schauen.
Und vielleicht ein Thema noch, was ich jetzt in deinem Buch auch gelesen habe, und dann würde ich gerne noch ein bisschen über dich sprechen und deine Hochbegabung. Aber so, weil es ja dann, ne, ihr habt diese ADHS. ADH ist, war es, ne, bei ihm
Beim großen
Diagnose
ADHS,
gehabt. Und
genau.
du hast vorhin erzählt, irgendwie, ihr seid dann letztendlich doch auch bei Medikamenten gelandet. Wie ging es dir damit als Mutter und wie seid ihr irgendwie, weil ich habe daraus gelesen, dass das natürlich und so ginge, würde es mir auch gehen, irgendwie eine Riesenschwelle ist zu sagen, wieso muss ich jetzt diesem Kind irgendwie da Medikamente geben, damit es funktioniert in diesem System. So, darum geht's ja letztendlich. Und das hast du da auch ganz schön geschrieben. So, wie hast du das denn für dich selber irgendwie so im Kopf dann klargekriegt?
Also auch heute bekomme ich es noch nicht klar, weil ich finde, es ist ein Irrsinn, einem Kind Medikamente zu geben, damit es in der Schule funktioniert. Das ist
Ja,
ein
ne?
Irrsinn und da werde ich auch teilweise richtig wütend, wenn ich drüber nachdenke. Wir haben ja, also die Situation war aber damals, ich musste ihn bei den Hausaufgaben begleiten. Diese Prozedur hat jeden Tag 2 bis 3 Stunden gedauert, weil er 5+1 nicht aufs Blatt bringen konnte, weil er abgelenkt war, weil er keine Lust hat, die Hausaufgaben hinterfragt hat. Dieses typische, ich habe jetzt eine Zeile A geschrieben, warum muss ich 2 Seiten vollschreiben? Ich kann es, ich hätte gerne den nächsten Buchstaben. Und als Mutter stelle ich mich oder habe ich mich dann eben auf die Seite der Schule gestellt, nach dem Motto, ja, du musst es jetzt machen, das ist halt so und du kannst es doch und dann mach's doch einfach. Das war aber nicht so einfach. Und ich habe da 2 Jahre lang wirklich richtig Geduld bewiesen, immer wieder und jeden Tag. Und das war schon eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Und verbunden mit verschiedenen Experimenten, wie man das Kind halt eben mehr sich fokussieren lassen kann. Wir haben dann, nachdem wir wirklich alles ausgeschöpft hatten, hatte ich auch einen Nervenzusammenbruch. Bin dann einmal komplett ausgeflippt. Also mein Sohn muss da ziemlich Angst gehabt haben. Aber so war es nun mal. Und habe dann einen Teller mit vollem Zeug vor ihm auf dem Tisch zerdeppert und wild rumgeschrien. Also das war schon sehr grenzwertig. Und da habe ich gesagt, okay, es geht bis hierhin und nicht weiter. Wir müssen eine andere Lösung finden. Und dann sind wir zum Kinderarzt und er hat gesagt, ich weiß, Sie wollen nicht an Medikamente ran, deswegen probieren Sie doch mal mit Koffein. Geben Sie ihm mal Cola oder Kaffee und gucken mal, wie er darauf reagiert. Das haben wir gemacht und wir waren auf einer Veranstaltung und ich hatte ihm dann auch erlaubt, so kle 2 kleine Fläschchen Cola zu trinken. Und er saß die ganze Zeit auf seinem Stuhl und hat sich das auf der Bühne angeschaut, ohne wild rumzurennen. Da habe ich gesagt, wow, das gibt's ja gar nicht. Und dann haben wir damit in der Schule auch angefangen und ihm dann Cola gegeben. Er hatte sich dann von Müller diesen Dreifach-Espresso ausgesucht, den er mitgenommen hat. Den hat er getrunken in der ersten Pause und war dann fokussiert in der Schule. Und da haben wir gedacht, naja gut, so ein Kind Espresso mitzugeben in der 3. Klasse ist jetzt auch nicht so die Lösung. Sind dann wieder zum Kinderarzt und er hat gesagt, okay, dann probieren Sie es mit Medikamenten. Er hat uns dann zum Kinder- und Jugendpsychologen geschickt, weil er sie ja nicht verschreiben durfte. Und dann haben wir eine kleine Dosis probiert an einem Samstag. Und wir sind samstags immer einkaufen gegangen und wir haben ihm vorher diese Medikamente gegeben, eine halbe Tablette, um mal zu gucken. Und unser Sohn war wie ausgewechselt. Also er hat auf Anforderungen, auf Ansprachen auf einmal reagiert. Und das Bemerkenswerteste war, als wir aus dem Einkaufsmarkt wieder rauskamen, sagte er zu mir, Mama, heute war es so schön ruhig hier. Und das hat uns wirklich die Augen geöffnet und wo wir wirklich gesagt haben, okay, wir können es guten Gewissens probieren, weil es hilft ihm, sich zu fokussieren. Wir haben aber immer darauf geachtet, die Dosierung möglichst niedrig zu halten. Wir haben es ihm nur gegeben, wenn er in der Schule war, zu Hause nicht. Und ja, also es hat ihm geholfen, dass er sich besser fokussieren konnte. Wir haben das bis zur Pubertät gemacht, dann hat er es abgesetzt, weil er es nicht mehr vertragen hat und seitdem nimmt er das auch nicht mehr. Ja. Also es war dann für uns irgendwann in Ordnung, weil wir gesehen haben, was es für eine Wirkung hat und was es auch für eine Erleichterung zeigt in der Schule natürlich, aber teilweise auch zu Hause. Also dass er ruhiger wurde. Und er hat nicht gemerkt, wenn die Wirkung eingesetzt hat. Und wir haben es auch nicht gemerkt, dass er irgendwo apathisch in der Ecke rumsteht oder so. Also diese ganzen Ängste waren verflogen. Von daher haben wir uns damit auch angefreundet.
Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage.
Ja.
Du hast eben so diesen Moment geschildert, wo du so komplett ausgeflippt bist. Und mein Podcast richtet sich ja immer an die Mütter und appelliert daran, dass sie gerne mal mit sich selber und ihren Themen arbeiten können. Und du sagst ja selber, du hast dich so auf die Seite der Schule gestellt, statt auf die deines Kindes, ist ja sozusagen dann die logische Schlussfolgerung daraus. Wie siehst du das jetzt so im Nachhinein und hast du jemals diese Themen für dich aufgearbeitet, da mal hingeguckt? Wie ging es mir? Was, ne, welchen Werten bin ich da hinterhergerannt? Hätte ich einen ganz anderen Weg gehen können? Und das jetzt wirklich für die Mütter, die, weil ich kenne ein paar, wenn man diesen Podcast macht und ne, damit zu tun hat, dann gibt es da viele Mütter, die in dieser Situation sind, die du gerade schilderst, also wo die Kinder jetzt so, ne, Grundschule sind und diese ganzen Schwierigkeiten aufkommen und die Frage im Raum steht, Medikamente ja oder nein. Wie würdest du das jetzt so im Nachhinein mit all dem Wissen, das du jetzt hast, irgendwie beurteilen? Was würdest du denen raten?
Ich würde denen raten, sich hinter die Seite, also hinter das Kind zu stellen und nicht hinter die Schule, sondern das heißt jetzt nicht gegen die Schule, sondern gemeinsam mit der Schule Lösungen zu finden und das zu erklären und sehr offen und transparent damit umzugehen. Wenn wir eine frühe Diagnose gehabt hätten, dann hätte ich auch anders argumentieren können. Von daher plädiere ich auch immer dafür, wenn ihr den Verdacht habt, dass eine Begabung, eine besondere Begabung im Spiel, also auch im Raum stehen könnte, dann lasst es durch eine Begabungsdiagnostik testen. Nicht durch eine klinische Diagnose, sondern durch eine Begabungsdiagnostik, die speziell nur auf die Begabung schaut. Alles andere kann man danach machen. Das ist das eine, also abklären lassen. Das zweite ist natürlich, sich auch Unterstützung zu holen. Also wir sind immer so mitgeschwommen, wir haben uns aber nie Unterstützung geholt, weil wir auch nie genau wussten, wo. Und damals, ich meine, das ist jetzt 14 bis 16 Jahre her, war die Zeit noch ein bisschen anders, da war das Thema noch sehr klein, aber heute gibt es wunderbare Möglichkeiten, sich auszutauschen mit anderen Eltern, aber auch zum Beispiel dein Angebot in Anspruch zu nehmen, um wirklich Hilfestellung zu bekommen. Und nicht so lange zu warten. Also das wäre so als Tipp. Und natürlich, ich habe mich ja auch in all der Zeit weiterentwickelt. Und ich weiß heute, dass ich durch meine Kinder unglaublich viel über mich selbst lernen kann und auch gelernt habe und auch selber eigene Traumata aufgearbeitet habe, durch die Chance dahin zu sehen, nach dem Motto, wie war es denn bei dir? Spiegelt dein Kind oder spiegelt mein Kind mir jetzt vielleicht gerade das, womit ich mich beschäftige oder womit ich mich beschäftigt habe, zum Beispiel Mobbing, zum Beispiel Klassenwiederholung. Das war bei unserem jüngeren Sohn und mir der Fall, wo ich wirklich auch dann für mich aufarbeiten konnte, was ist damals eigentlich mit mir passiert. Und dieses Hinschauen, dieses Selbstreflektieren und diese Selbstbeobachtung und diese ja, Mindset-Arbeit auch im Endeffekt, die ist unglaublich wichtig. Um da nicht irgendwo aufgefressen zu werden von diesem Zustand. Also das ist das, was ich aus heutiger Sicht anders machen würde. Klar, es kostet Tränen, man geht durch einige tiefe Täler durch. Es ist auch wie eine Zwiebelschale, die man immer wieder abpellt, die Themen kommen immer wieder hoch. Aber wirklich drauf zu schauen und auch eigenverantwortlich zu sagen, okay, das ist vielleicht auch mein Thema und ich gucke mir das jetzt mal für mich an und projiziere nicht alles aufs Kind oder lass mich davon jetzt nicht umhauen. Ja, so könnte ich es sagen.
Was ja da auch geschehen ist, also vielen Dank, finde ich super wertvoll und das bestätigt dich wieder meinen Ansatz, weil das ist ja genau das, was ich auch versuche, den Müttern und den Vätern natürlich auch letztendlich irgendwie, ne? Die hängen da ja auch mit drin, immer an die Hand zu geben. Was du ja aber auch, also das will ich jetzt einfach nochmal so mit einbringen und vielleicht magst du da auch zwei, drei Worte noch dazu sagen. Du hast ja, als wir ganz am Anfang angefangen haben zu sprechen, auch gesagt, dass du schon wahrgenommen hast, dass dein Kind so, ne, als Kleinkind irgendwie, ne, sehr wach war und, ne, besondere Interessen hatte und so. Das heißt, du hattest ja eigentlich so ein Bauchgefühl von, da ist irgendwie eine Begabung. Zu dem Zeitpunkt hast du dich aber mit dem Thema noch nicht wirklich beschäftigt, oder?
Nein, habe ich
Hochbegabung.
nicht. Genau, mit der Begabung noch nicht. Und ich habe dann tatsächlich darauf vertraut, dass die klinische Diagnose recht hat mit ihren IQ 121. Also das ist auch ein Appell, nicht alles glauben,
Genau, das
sondern
war
wirklich auf
nämlich
das.
das, was ich gerade
Richtig.
rausarbeiten wollte. Vielen
Ja,
Dank.
genau.
So, ne, dass man da wirklich auf sein Bauchgefühl hört und sagt, nee, das ist, da ist noch irgendwie was anderes, weil, also ich habe das Gefühl, aber das darfst du natürlich gerne nochmal sagen, dass das bei dir schon so eigentlich war, dass da irgendwie so ein Bauchgefühl war, eine innere Stimme, die gesagt hat, nee, das ist noch irgendwie was anderes, oder?
Genau, also ich war ja immer auf der Suche nach Möglichkeiten, habe mich sehr intensiv mit ADHS, asynchrone Entwicklung, Asperger, Hochsensibilität, Hochbegabung und so weiter beschäftigt im Laufe dieser Chronologie meiner Kinder. Und da kam immer wieder was Neues dazu und immer wieder haben sich neue Möglichkeiten und auch Fachbegriffe ergeben. Ganz aktueller Fachbegriff ist ja Neurodivergenz. Das ist ja heute auch in sämtlichen Mündern, wovon früher noch gar keine Rede war. Aber sich wirklich zu informieren, wenn man das Gespür hat, okay, es könnte auch das sein, sich zu informieren, es könnte aber auch das sein und dann wirklich zu gucken, weil es kann sehr, sehr komplex sein, tatsächlich, was vorliegt. Ja.
Ich habe gerade vor kurzem mit einer Mutter gesprochen, die Kind in der Grundschule hat, ich glaube sogar auch dritte Klasse irgendwie, und wo es auch darum geht, dass sie ihnen die Klasse wiederholen lassen wollen. Ich kenne aber die Mutter und ich habe da mal schon ganz feines Gespür dafür, wenn da so, ne, wenn sie so tickt wie wir. Und er hat gesagt, echt, bitte, 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 mach dir die selber. Also das, was du gerade gesagt hast, habe ich empfohlen, geh zu einer Begabungsdiagnostik, nicht zu dieser klinischen, nicht irgendwie ADHS und sonst was irgendwie da abtesten lassen. Mach eine Begabungsdiagnostik, genau das. Ich glaube, wenn man, ne, wenn man hier schon zuhört, jetzt sowieso, dann hat man dieses Gespür ja schon, dass das Thema irgendwie sein könnte. Und bitte, bitte macht euch einfach selbst, tut euch selbst den Gefallen. Und dann, glaube ich, ist es halt wirklich so, dass sich im Schulsystem Dinge ändern, dass es neue Schulen gibt. Du hast eben erzählt von der Schule, die dein Sohn dann besuchen durfte. Vielleicht gibt es dann irgendwie auch außerhalb von Offenbach irgendwie mal noch weitere Modelle, die in die Richtung gehen. Ja, also, aber dann und im Zweifel verlasst das Land und sucht euch eine Schule, die es wirklich ganz anders machen kann. Ne, also kenne ich auch Fälle, die sagen dann, ne, dann verlassen wir dieses Land, wo keine Schulpflicht herrscht und machen es alleine in der Schweiz, in Italien, in Dänemark. Es gibt Möglichkeiten und dann machen wir es lieber für uns selber. Auch das wäre, ist dann die große Keule, aber ja, letztendlich, ne, macht man dann das, was vielleicht dem Kind am besten tut und erspart sich diesen Leidensweg, den ihr ja nur alle miteinander dann gegangen seid.
Richtig.
Jetzt hast du ja noch deine eigene Hochbegabung, das würde ich gern zum Schluss noch mal so in den Raum stellen, entdeckt. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu und wann und was hat es mit dir noch gemacht?
Ja, das ist ganz spannend. Als dann rauskam, dass unsere Kinder hochbegabt sind, beziehungsweise auch cleverer sind, in den früheren Jahren habe ich das immer auf meinen Mann geschoben. Mein Mann ist Ingenieur und der hat so eine unglaubliche Fähigkeit, so alles zu überdenken, alles ins Kalkül zu ziehen, hat eine unglaubliche Argumentationsfähigkeit und da habe ich immer gedacht, okay, das müssen die von meinem Mann haben. Bei der Recherche zu meinem Buch habe ich dann aber auch ein Buch gelesen von Andrea Brackmann, ich glaube Jenseits der Norm, wo sie auch Geschichten von Müttern erzählt oder von Familien erzählt, wo Mütter zu Wort kommen. Und da habe ich wirklich das Buch fast fallen lassen, weil da war eine Geschichte drin, die hat mich so berührt, weil es wie meine Geschichte klang. Und da bin ich hellhörig geworden und habe überlegt, okay, vielleicht solltest du dich doch auch mal testen lassen. Vielleicht bin ich es ja auch. Und ich habe gedacht, naja, gut, wenn ich so ein IQ von 115 habe, also ganz so doof bin ich nicht, aber vielleicht so in die überdurchschnittliche Begabung rein. So, das war so mein Gefühl, wie ich dann da reingegangen bin. Ich hatte aber wirklich Angst, als ich diesen Termin gemacht habe und als ich auch dahin gegangen bin. Ich war mega aufgeregt, habe mich dann dieser Testung gestellt und mich danach gewundert, dass es so einfach war. Also das war echt krass. Hab schon gedacht, hat die mir jetzt den falschen Test gegeben für Kinder oder
Das kenne ich.
was? Naja, und dann habe ich ein paar Wochen später die Testergebnisse bekommen und dann habe ich auch die Prüferin wieder angerufen, habe gefragt, da stimmt irgendwas nicht mit dem Computersystem, das ist sicher falsch. Und nachdem ich das zweite Mal nachgefragt habe, hat sie wirklich gesagt, nein, das stimmt, das ist ein automatisiertes Programm, da kann nichts schief sein. Also das war alles korrekt und das ist so, wie es ist. Naja, also das Ergebnis hat mich echt umgehauen und also noch über Hochbegabung drüber, also nicht drüber, also so mittendrin halt. Und ich leide ja so ein bisschen unter diesem sogenannten Impostor-Syndrom.
Hochstapler-Syndrom.
Jawohl, genau, wo ich dann öfter mal denke, so, oh nee, das kapierst du jetzt nicht oder das ist so logisch, dass es für mich wieder unlogisch ist, aber das kommt wahrscheinlich wirklich daher, weil ich das 3, 4 Mal überdenke und dann macht das für mich keinen Sinn mehr irgendwann. Also da hadere ich halt immer. Und es hilft mir aber tatsächlich jetzt, also erstmal die Bestätigung für mich selbst zu haben. Es ist natürlich eine unglaublich schöne Sache für Selbstbewusstsein, ganz klar. auch eine Erklärung dafür, dass ich früher auch gerne nur mit ein, zwei Freundinnen zusammen war und mich so die große Masse gar nicht interessiert hat und ich auch gar nicht mit denen so richtig konnte. Und ja, auch mein Fehlinteresse natürlich, wie ich am Anfang erzählt habe, ja so ein bisschen erklärt hat und vor allen Dingen eine schöne Erklärung ist für mein Impostor-Syndrom, mein Hochstapel-Syndrom, dass ich mir selbst jetzt mehr Dinge zutraue und eine Erklärung dafür finde, wenn es halt, wenn ich mal komplett verpeilt bin. Also dann ist das auch in Ordnung, dann ist das nicht schlimm. Und ab und zu hole ich aber schon nochmal das Ergebnis hervor und gucke mir das an und denke, okay, schön. Ich habe das jetzt vor 1,5 Jahren machen lassen, auch zur Recherche zum Buch. Ich wollte da auch einfach als gutes Beispiel vorangehen und auch Müttern Mut machen, damit diesen Schritt zu gehen. Und ich kenne
Unbedingt.
zwei Frauen, die jetzt, wo ich das Feedback bekommen habe, dass sie aufgrund des Buches auch jetzt den Schritt gegangen sind und natürlich auch die Hochbegabung rauskam. Ja.
Ja, wir erkennen uns ja.
Genau.
Ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, bei mir kam es, also ich, ne, es gibt Podcast-Folgen dazu, ihr Lieben, wenn ihr zuhört und mehr wissen wollt, schaut einfach in meinem Podcast unter Hochbegabung. Es gibt auch welche, wo ich meine Geschichte erzähle. Aber um das hier so kurz aufzugreifen, das war dann tatsächlich so, dass ich, als ich damit angefangen habe, bin halt auch über meine Tochter, die irgendwie in der Schule plötzlich irgendwie komische Verhaltensweisen zeigte, und dann bin ich auf dieses Thema, aber ich bin irgendwie direkt dahin gekommen. So, also da war die 5. Klasse war das. Und ich bin irgendwie direkt über Google, zack, bei diesem Thema gelandet. Und aus irgendeinem Grund hat das bei mir halt sofort so, ah, okay, das könnte irgendwie ein Thema sein. Dann habe ich so ein bisschen Merkmale gelesen, wie sind diese Kinder irgendwie so, ne? Und das hat bei mir sofort Klick gemacht, weil ich dachte, ah, bei ihr, das, interessant. Also fand ich auch noch völlig absurd, aber es war zumindest eine Erklärung. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich auch dieses Buch, was du erwähnt hast, zu lesen, noch zwei, drei andere, die irgendwie über Hochbegabung gingen. Und ich habe auch, also ansonsten 100% die gleiche Geschichte, wirklich genau gleich. Ich habe auch gedacht, naja, wenn kommt's von meinem Mann und so. Aber dann habe ich eben dieses Buch gelesen und dachte so, naja, also vielleicht ist da doch was auch an mir. Und dann bin ich als allererste, ich habe dann gesagt, bevor ich die Kinder da reinziehe in dieses ganze Thema. Und ne, irgendwie da die zu irgendwelchen Tests und Diagnosen und was weiß ich was schleppe, irgendwie schaue ich jetzt erstmal bei mir hin. Und wenn das nämlich irgendwie so, ne, fernab von ist nicht, dann kann ich das für die Kinder ziemlich sicher irgendwie, obwohl ich ja, also es war irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau, weil ich dachte ja eigentlich, es kommt von meinem Mann, aber irgendwie war das dann schon so weit reingelesen, dass ich irgendwie wusste, nee, dann irgendwie, dann ist es, aber es war dann eigentlich auch schon klar. So,
Sehr
und
schön.
deswegen, also, und das wollte ich genau, das wollte ich gerade noch erzählen. Ich habe dann mit einer Frau, die sich angeboten hat, mit mir einfach mal zu sprechen, wenn man so dieses erste so, was stimmt da nicht oder irgendwas und kann das sein und so. Und mit der habe ich 5 Minuten telefonieren, hat sie gesagt, kann ich dir jetzt schon sagen, bist du? Sonst könnten wir uns hier nicht so unterhalten. Das ist was, das ist mir so im Kopf geblieben, weil ich finde auch, man merkt es immer so, da ist so dieses, man kann springen, man kann schnell reden, man muss nicht alles im Detail erklären oder so, es ist ein anderer Fluss, wenn man miteinander spricht. Und genau, und ob es dann über die 130 oder irgendwie, ne, knapp drunter,
Ja.
das macht halt auch gar keinen Unterschied. Das finde ich auch so verrückt, das dann immer in so Schubladen zu stecken. Aber man merkt einfach, man denkt anders und ne, all das, was du erzählt hast, wie das funktioniert. Und damit kann man dann anders umgehen und anders durch die Welt gehen, sich selber anders erklären und auch immer wieder darauf zurückgreifen und sagen, hey, ich habe das Potenzial, ja, dann muss da ja noch was gehen.
Also ich finde es auch total spannend, dass du das so von dir erzählst, wie das bei dir war, dass es genau andersrum war. Ja, also absolut. Und dieses Erkennen, ich habe das auch schon von anderen gespiegelt bekommen, nach dem Motto, naja, du
Ja.
bist wahrscheinlich auch, aber ich habe das immer ganz weit weggeschoben.
Spannend, das ergänze ich auch noch mal kurz, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo erzählt, aber weil du gesagt hast, du hattest dann so deine zwei Freundinnen irgendwie aus der Jugendzeit irgendwie so, ne? Die hatte ich eben auch und zu beiden bin ich damals, als das bei mir dann feststand, gegangen, habe gesagt, also pass auf, wenn ich das hab, dann du erst recht. Zu der einen und bei der anderen auch so, also ne, schau mal hin und beide so, nein, auf gar keinen Fall und niemals, wollten da nichts von wissen und beide haben inzwischen, also zumindest mit den Kindern auch die Diagnosen und damit ziemlich
Klasse.
sicher eben für sich selber auch und so, fand ich auch ganz interessant.
Gleiches und Gleiches findet sich immer.
Genau. Susanne, ich glaube, wir haben einen tollen Rundumschlag gemacht durch dein Buch, durch diese wichtigen Themen, durch das Thema Underachievement vor allen Dingen und wie leicht man da irgendwie, ne, in eine falsche Richtung kommt und wie wichtig es ist, frühzeitig hinzuschauen und, ne, wenn man diesen Verdacht hat, auch wirklich da hinzuschauen und sich nicht von irgendwelchen anderen Menschen irgendwie reinreden zu lassen. Vielen, vielen Dank. Erzähl doch mal noch ein bisschen kurz über dein Buch. Wo kriegt man's? Wie? Was auch immer, ne, was steht noch alles drin, was wir jetzt nicht besprochen haben und warum muss man es auf jeden Fall lesen?
Ja, das ist spannend. Also, es ist halt keine normale Erfahrungsgeschichte nach dem Motto, ich erzähle jetzt einfach mal die Geschichte unserer Kinder, sondern ich habe darin in jedem Kapitel eingewoben fachliche Informationen. Die sind auch gut recherchiert. Das Literaturverzeichnis umfasst über 90 verschiedene Publikationen, wo man auch noch mal weiterführende Infos finden kann. Denn ich bin ganz, ganz oft angesprochen worden, Hilfestellung zu geben, also nach Literaturtipps gefragt worden und so weiter. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich so eine Mischung mache aus einerseits einer Erzählgeschichte, angefangen wirklich vom Babyalter von unserem jüngeren, von unserem älteren Sohn, und habe dann dort immer die einzelnen fachlichen Informationen eingeflochten, also alles Mögliche. Und als ich dann fast fertig war, habe ich überlegt, ich müsste noch was über Schulsystem schreiben, weil das ist ja eng damit verwoben. Deswegen habe ich mich dann auch entschlossen, nochmal zu hospitieren an einer Schule, habe einen Hospitationsbericht wirklich in dem Buch auch drin, über mehrere Seiten, habe aber auch geschaut, wie sieht es aus mit der Lehrerausbildung? Was kann man da schon machen? Weil in der Lehrerausbildung ist das Thema Underachievement tatsächlich kein Thema. Und das ist das Schlimmste eigentlich, was passieren kann. Wie sollen die Lehrkräfte denn wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen, wenn sie es nicht lernen in ihrer Lehrerausbildung?
Ja.
Dann sind natürlich auch Statistiken drin, auch gerade was das Underachievement angeht, was auch die Studienabbrecher, Abiturquoten und so weiter, sind sehr, sehr interessante Zahlen, Daten, Fakten drin. Und natürlich auch Mitschnitte beziehungsweise ja, eine Erzählung auch von Interviews, die ich mit verschiedenen Menschen geführt habe. Also all das findet sich wieder in diesem 328 Seiten umfassenden Buch.
Krass.
Genau.
Ja, sehr
Ja.
gut. Ich finde auch gerade, dass ne, dieses, dass du dann auch diese ganzen weiterführen. Wir haben ja einige, du hast ja einiges auch genannt an Quellen, ne, wo man weitergucken kann, wenn das da alles drin ist, ist das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und also jede Mama, die da jetzt noch ne, mit ihrem Kind in der Grundschule oder im Kindergarten schon irgendwie ein Thema hat und wo ne, so ADHS im Raum steht oder was auch immer, schaut da einfach noch mal hin, kauft euch das Buch, lest alles und macht eine Begabungsdiagnostik, bevor ihr euch da in andere Schienen irgendwie begebt. Ja, super. Susanne, ich hab, zum Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich dir auch gerne noch stellen möchte. Und die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Ja, also so ganz allumfassend gesehen, natürlich für meine eigene Mindset-Arbeit. Also ich habe dann 2018 hatte ich so einen Game-Changer-Moment, der mein komplettes Denken auf den Kopf gestellt hat. Das war so einer der berühmten Momente, wo alles stillsteht, die Vögel hören auf zu zwitschern und so. Also das war wirklich ein Impuls, den ich bekommen habe und damit gelernt habe, dass die Situation, in der ich jetzt gerade drin bin, ist meine eigene Verantwortung. Das bin ich, weil ich halt selbst mich dahin geführt habe. Aber das gibt mir auf der anderen Seite die Macht, alles zu ändern. Und dieser Gedanke trägt mich seitdem. Und ich habe damit angefangen, mein Mindset zu verändern. Und also das ist ja ein lebenslanger Prozess, das hört ja nie auf, aber das war so der Start dafür. Und seitdem es hat sich unglaublich viel entwickelt. Von daher, das ist das eine, wofür ich unglaublich dankbar bin.
Ganz
Das
kurz
andere.
finde ich gerade so spannend. Magst du kurz erzählen, was das für ein Moment war?
Ja, also es war so, ich hatte seit 7 Jahren meine Werbeagentur und es lief immer schlechter und die Kunden blieben immer mehr aus. Die haben wahrscheinlich gespürt, dass ich auch so eine Langeweile verspürte und irgendwie selbst total verzettelt war, Stichwort Positionierung. Und habe dann auf Facebook rumgescrollt und da war dann ein Coach, da war ich in einer Gruppe drin und die erzählte dann eben, hatte so ein Live-Q&A und erzählte so ein bisschen von Mindset-Arbeit, das habe ich dann vergrößert und dann habe ich nachher eine Frage gestellt, was ist, ich bekomme ständig von außen angetragen, dass ich mehr Geld verdienen soll, dass ich zu wenig Geld habe. Und dann sagte sie einen Satz, kann es sein, dass es deine eigenen Ängste sind? Und der hat mich so berührt. Das war wirklich so ein Game Changer. Und da habe ich das wirklich verstanden, was Mindset ist, was Eigenverantwortung ist, was diese Macht betrifft, alles zu ändern, die Möglichkeiten. Und habe dann wirklich innerhalb von einer Woche mein Unternehmen gerettet. Ich habe dann einfach eine Liste gemacht, habe dann eine Positionierung gemacht, habe gesagt, okay, das ist das, was ich am liebsten mache. Habe dann potenzielle Kunden angerufen und habe innerhalb von einer Woche 10 Aufträge telefoniert mit Kaltakquise. Und das war der absolute Game Changer. Ja.
Krass. Ach, ist ja auch spannend, weil ich hätte jetzt erwartet, dass es irgendwo im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte deiner Söhne und dann kommt es von so einer ganz anderen Richtung her.
Genau.
Genau dies, ne, weil das ist, ich hatte einen ähnlichen Moment in meinem Leben und das beschreibe ich in meinem Buch übrigens. Und ne, alles das, wie das dann geht, so diese Selbstermächtigung zu sich selbst zurückzuholen und wieder das Leben, ne, selbstbestimmt zu gestalten und zu realisieren, dass wir unsere eigene Realität erschaffen. Das
Genau.
ist ja dann das, was da passiert. Also vielen Dank, dass du das noch so nachgeschoben hast. Das finde ich sehr wertvoll für meine Zuhörerinnen hier gerade. So, also das war das Erste, wofür du dankbar bist.
Genau, das zweite sind auf jeden Fall meine Söhne. Also bei all den Problemen und Herausforderungen, die wir hatten, bin ich unglaublich dankbar dafür, dass sie so sind, wie sie sind, mit ihren Begabungen, mit ihren Ecken und Kanten und Problemen, Schwierigkeiten, wie auch immer. Herausforderungen, sagt man ja besser. Und ich habe so viel durch die beiden gelernt, das ist wirklich krass und konnte dadurch eigene Traumata auflösen oder mir auch genauer anschauen und konnte mich dadurch auch weiterentwickeln. Und dieses Wahrnehmen auch als Spiegel von einem selbst hat mir unglaublich gut getan und das erfüllt mich natürlich auch mit unglaublichem Stolz, dass wir diese Lösungen gefunden haben und auch diese Freude jetzt verspüren zu dürfen. Also zumindest jetzt schon mal bei unserem älteren Sohn, dass er so seinen Weg geht und das gefunden hat, was ihn glücklich macht. Das erfüllt mich voller Freude, also ein Stolz, ganz klar. Ja. Und das Dritte, wofür ich dankbar bin, ist mein Elternhaus. Weil meine Eltern haben mich immer gefördert. Es war ein ruhiges Elternhaus. Die haben mich immer gefördert und immer alles ermöglicht, auch mit Musikkursen, wo sie mich hingefahren haben, dass ich meinen Dirigentenschein machen konnte, mit 17 damals. Also die haben mich unterstützt, gefördert und vor allen Dingen haben die auch immer ihr eigenes Ding gemacht. Also die haben sich auch nie an der Gesellschaft oder an sonst welchen Leuten orientiert, sondern die haben immer ihr eigenes Ding gemacht und waren dadurch natürlich auch so hier und da ein bisschen isoliert, waren aber auch in den Vereinen drin, aber nie zu nah an den anderen, sodass sie ihr eigenes Ding machen konnten. Und als Tochter von einem Schornsteinfeger bin ich sowieso ein Glückskind, da bin ich eh dankbar für.
Hast du mit denen mal über Hochbegabung gesprochen?
Nein, habe ich, also natürlich sind die komplett im Bilde, die haben das auch komplett begleitet. Ich gehe davon aus, dass meine Mutter hochbegabt ist, ja. Aber ich habe so noch nicht mit ihr gesprochen darüber.
Spannend. Ja, weil irgendwo kommt es ja her.
Mit
Wenn du das
Sicherheit.
gerade so schilderst, das sind ja so typische Symptome. Ja, also vielen Dank dafür, dass du das alles hier so teilst. Und das habe ich eben natürlich vergessen, als wir über das Buch gesprochen haben, nochmal an der Stelle. Es ist natürlich hier direkt in den Shownotes verlinkt. Und dann könnt ihr da direkt jetzt mal draufklicken und euch das besorgen. Und jetzt aber zu meiner Schlussfrage. Jetzt bin ich gespannt. Was ist
Ich
denn
auch.
so deine wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
Ja. Also, wenn ihr die gleichen Herausforderungen oder ähnliche Herausforderungen mit euren Kindern habt, stellt euch immer hinter den Kindern, hinter die Kinder, haltet zu den Kindern, weil ihr als Eltern, ihr als Mütter seid manchmal die einzigen. Also der Fels in der Brandung, wenn nichts anderes mehr geht, wenn der Glaube von der Schule verloren geht oder von den Vereinen oder von sonst woher außerhalb, ihr seid die Einzigen, die das Kind wirklich tragen könnt. Hört auf euer Bauchgefühl, bleibt dran für euer Kind, auch wenn es mal schwierig wird, denn es lohnt sich, weil diese Liebe, dieses Vertrauen, diese Wertschätzung ist durch nichts zu bezahlen und das trägt euer Kind auch in die Zukunft, sodass es nachher auch auf stabilen Urvertrauensbeinen steht, sage ich mal. Also dieses Dranbleiben, Vertrauen haben, hinter dem Kind stehen und alles für das Kind zu ermöglichen, gemeinsam mit allem, was dazugehört und mit allen.
Super schön. Schön nochmal so auf den Punkt gebracht. Toll.
Gerne.
Susanne, Vielen herzlichen Dank. Erstens also für die Zeit, die du uns jetzt geschenkt hast, das offene Teilen deiner Geschichte, aber auch, dass du dieses Buch geschrieben hast und vielen Müttern wahrscheinlich und Eltern da draußen, die gerade da am Hadern sind. Und ne, du hast ja auch irgendwie da in diesem Zusammenhang mit dem Ritalin und dem ADHS auch im Buch irgendwie erwähnt, dass das halt auch so ein bisschen so eine Modediagnose ist. Und das klingt so schlimm, aber ich habe das Gefühl leider auch, wie gesagt, ich bin nicht betroffen, deswegen mag ich mich da nicht reindenken und da irgendwie drüber werten. Aber man sollte einfach echt vorsichtig bleiben und dann Blick drauf haben und schauen, irgendwie gibt es nicht einen anderen Weg, als das Kind diesem System anzupassen. So.
Richtig, genau.
Ja. Also und deswegen vielen, vielen Dank für alles und freue mich, dass wir uns hier auf dem Weg kennengelernt haben.
Vielen Dank für die Einladung und es war ein schönes Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön. Dann alles Gute und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du vielleicht andere Eltern kennst, die von diesem Thema betroffen sein könnten, dann freuen Susanne und ich uns sehr, wenn ihr dieses Gespräch weiterleitet, auf das Buch von Susanne hinweist und einfach damit helft, solche Leidenswege, wie Susannes Sohn gehen musste, zu vermeiden. Ich freue mich natürlich auch, wenn du generell meinen Podcast weiterempfiehlst oder wenn du mir auf Spotify oder iTunes eine Rezension oder ein paar Sterne dalässt. Das hilft einfach, dieses ganze Wissen mehr in die Welt zu bringen. Ja, ansonsten, wie gesagt, das fängt auch immer bei dir selber an. Schau gerne in mein Buch, Das Geheimnis bewusster Mütter. Link findest du hier direkt in den Shownotes, um mal zu schauen, welche Themen könnten vielleicht bei dir zu Ängsten und Sorgen führen. Welche Glaubenssätze hast du? Wie, ne, man muss sich auf die Seite der Schule stellen, statt zu sagen, hey, ne, mein Kind, da ist irgendwas falsch. Und ich finde, dass diese Geschichte es gerade sehr, sehr deutlich macht. Und in meinem Buch findest du eben Hinweise darauf, wie du solchen Glaubenssätzen überhaupt auf die Spur kommen kannst. Und wie du sie dann vor allen Dingen auch auflöst oder wenigstens veränderst. Und ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.